Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Dazu begrüßt Sie Christiane Kess. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Es kann im Moment keiner sagen, wie oft wir noch die verbleibenden Tage zum Brexit abzählen. Es ist noch nicht einmal sicher, ob es überhaupt zum EU-Austritt Großbritanniens kommt. Bis jetzt steht allerdings noch das Datum 29. März und das ist genau nächste Woche Freitag. Was wird sich bis dahin noch tun? Unwahrscheinlich, dass das britische Parlament doch noch dem Austrittsabkommen der britischen Regierung mit der EU zustimmt. Ob es eine Verschiebung des Brexits geben wird, das müssen die restlichen 27 EU-Staats- und Regierungschefs entscheiden. Sie sitzen gerade in Brüssel zusammen und wir schalten gleich zu unserer Korrespondentin. Weitere Themen. Die Abgeordneten des Bundestages in Berlin haben das sogenannte starke Familiengesetz verabschiedet und die Ministerpräsidenten protestieren gegen die Kürzung der Mittel zur Integration von Flüchtlingen im Haushalt 2020. Wieder einmal beraten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union über den geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU. Die britische Premierministerin hat sich mit einem ganz speziellen Anliegen an sie gewandt. Weil Theresa May im Parlament in London bisher keine Mehrheit für ihr Austrittsabkommen zustande gebracht hat, hat sie um eine Verlängerung der Austrittsfrist bis zum 30. Juni gebeten. Die übrigen 27 EU-Staaten müssen dies einstimmig billigen. Bettina Klein in Brüssel. Zeichnet sich denn schon ab, ob man Großbritannien tatsächlich mehr Zeit einräumen will?
Ja, es wird in diesen Minuten gemeldet, die Einigung sei da und danach wäre es das, was wir eigentlich seit gestern Abend mindestens schon berichten, Zustimmung zu 2 Monaten Verlängerung, also das wäre dann bis Ende Mai, bis kurz vor den Europawahlen, geknüpft allerdings an die Verbindung mit einem positiven Votum in London zum Austrittsvertrag nächste Woche. Und ob das zustande kommt, das ist ja völlig offen. Es ist mehr als fraglich sogar. Beliebt gemacht hat sich Theresa May auch mit ihren letzten Äußerungen gestern Abend nun wirklich nicht im Parlament von Westminster. Wenn man hier vorhin Nuancen ausmachen wollte, dann vielleicht zwischen Merkel und Macron, denen ja auch schon mal nachgesagt wird, so ein bisschen das Good Cop, Bad Cop Spiel aufzuführen. Wer weiß, wie ernst das wirklich ist. Macron sagte hier bei Ankunft, wenn es keine positive Abstimmung nächste Woche in London gibt, dann steuern wir automatisch auf einen No-Deal-Brexit am 29. März zu. Damit beschreibt er eigentlich nur die Tatsachen. Genauso ist das, wenn sich nicht vorher noch etwas tut und man sich vor nächster Woche nicht noch etwas anderes verständigt.
Der Knackpunkt, die Europawahl. Warum ist das so schwierig vor dem Hintergrund eines so ungewissen Brexits?
Wenn Großbritannien zur Europawahl noch in der EU wäre, also Ende Mai, dann müsste das Vereinigte Königreich an den Europawahlen teilnehmen. Die Rechtsauffassungen changieren ein wenig, aber die Kommission hat gestern noch mal sehr deutlich auf die rechtlichen Risiken hingewiesen. Es wäre ein Verstoß gegen EU-Verträge und mit Klagen dagegen könnte dann am Ende das ganze Gemeinwesen lahmgelegt werden, wenn man die Wahl dann später oder auch Entscheidungen des Parlaments für illegal erklären könnte. Das Risiko ist rechtlich streng genommen auch gegeben bei diesem Datum 30. Juni, also bevor sich das Parlament konstituiert. Und wenn Großbritannien dann noch weiter drin bleiben wird? Und dieser Auffassung haben sich jetzt möglicherweise eben auch die Staats- und Regierungschefs angeschlossen. Das heißt, 2 Monate würde man Großbritannien und dem Vereinigten Königreich geben und nicht 3.
Das wäre ja jetzt tatsächlich eine sehr schnelle Einigung. Hat sich die im Vorfeld schon abgezeichnet?
Ja, es gab ja Gespräche, sozusagen Donald Tusk hat mit den Hauptstädten, war ja ständig im Kontakt. Er hat hier vor dem Gipfel auch nochmal mit insgesamt 7 oder 8 Staats- und Regierungschefs gesprochen. Die Botschafter haben gestern Abend getagt und haben sich eigentlich auch schon darauf verständigt. Also das zeichnete sich durchaus ab, 2 Monate, gebunden allerdings an die Bedingung, ein positives Votum nächste Woche in London, denn am Freitag ist schon der 29. März. Wenn das nicht klappt, dann ist natürlich die große Frage, wie geht's dann weiter? Und dann sehen wir uns ja möglicherweise alle nochmal wieder, Donnerstag oder Freitag, hier bei einem weiteren Sondergipfel. Vielleicht kann man es auch anders regeln, aber das ist eine Möglichkeit, die im Raum steht. Und dann wird es wirklich spannend. Was bietet man Großbritannien an? Wie ist die weitere politische Entwicklung in Großbritannien bis dahin? Redet man dann über eine längere Verlängerung sozusagen oder über ganz andere Modelle oder droht dann am Ende doch der No-Deal-Brexit am 29. März? Das ist wirklich eine Sache, die sich wirklich erst nächste Woche vermutlich entscheiden wird.
Informationen und Einschätzungen aus Brüssel von unserer Korrespondentin Bettina Klein. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die hatte ihre Position zum Brexit schon am Vormittag bei einer Regierungserklärung im Bundestag klargemacht und auch zu anderen Themen. Barbara Schmidt-Matern hat zugehört.
Weggefährten und Beobachter wissen schon lange, Angela Merkel kann durchaus in ihren Reden leidenschaftlich werden. Das war damals so beim Wir schaffen das. Und auch heute klang die Kanzlerin im Bundestag durchaus eindringlich. Der Brexit, die europäische Industriepolitik, die Frage, wie sich Europa gegenüber China und den USA aufstellt. Merkel reagiert auf all das für ihre Verhältnisse geradezu emotional.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte uns nicht immer reflexartig darauf zu reagieren, wenn es um Industriepolitik und um strategische Industriepolitik geht. Das heißt mitnichten, dass der Staat an die Stelle der Wirtschaftsunternehmen tritt.
Ein Appell für eine starke gemeinsame europäische Industriepolitik. Auch sie ist heute angesichts des verschärften globalen Wettbewerbs Thema beim EU-Gipfel in Brüssel. Ganz oben auf der Arbeitsliste der Staats- und Regierungschefs steht dort aber der Brexit. Großbritanniens Bitte, die Europäische Union erst am 30. Juni statt schon nächste Woche zu verlassen, diesen Wunsch will Merkel gerne erfüllen, aber nur unter einer Bedingung.
Diesem Wunsch können wir im Grundsatz entsprechen, wenn wir in der nächsten Woche ein positives Votum zu den Austrittsdokumenten im britischen Parlament bekommen würden.
Rechtlich und auch politisch würde das jedoch kompliziert werden, zumal Ende Mai die Europawahlen anstehen. Und sollte das britische Parlament kommende Woche gegen ein Abkommen stimmen, bliebe wohl nur der sogenannte Hard Brexit und damit ein weiterer Krisengipfel in Brüssel. Wir sind auf alles vorbereitet, so die Botschaft aus Berlin.
Erasmus-Studierende sollen ihre Studien ohne Einschränkungen fortführen können. Britische Staatsbürger sollen für Kurzaufenthalte in der EU-27 von der Visumspflicht befreit sein. So sollen etwa britische Staatsbürger, die bei uns eine neue Heimat gefunden haben, auch weiter hier rechtssicher leben und arbeiten können. Wir haben Fragen zur Krankenversicherung in beiden Ländern gelöst und unsere Personalkapazitäten beim Zoll deutlich aufgestockt, um Engpässe bei der Warenabfertigung zu vermeiden.
Die Koalitionspartnerin SPD erhebt kurz darauf schwere Vorwürfe gegen die britischen Abgeordneten. Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles will endlich Lösungsvorschläge aus dem Unterhaus in London sehen. Ansonsten solle man das britische Volk entscheiden lassen.
Wenn es das Parlament nicht schafft, dann allerdings muss man das Volk fragen und dann brauchen wir ein zweites Referendum. Das ist dann die logische Konsequenz, die sich daraus ergibt.
AfD-Fraktionschef Alexander Gauland sieht sich hingegen bemüßigt, daran zu erinnern, dass
die Entscheidung zum Brexit auf demokratischem Wege gefallen ist.
Herr Gauland, der Brexit wird nicht als Sternstunde der Demokratie in Erinnerung bleiben, sondern als der Scherbenhaufen, den Populisten mit falschen Argumenten hinterlassen haben.
Erwidert FDP-Chef Christian Lindner. Die Redner fast aller Fraktionen klingen an diesem Vormittag im Bundestag ungewöhnlich emotional. Die näher rückenden Europawahlen Ende Mai werfen ihre Schatten voraus. Europa als Ort von Frieden und Wohlstand zu erhalten, sei das wichtigste Ziel, sagt Angela Merkel, auch als Bollwerk gegen Populisten.
Europa ist ein Hort der Demokratie und Menschenrechte, trotz aller Anfechtungen, die wir auch innerhalb der Europäischen Union spüren.
Der Name des umstrittenen ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán muss gar nicht erst fallen. Die Abgeordneten im Plenarsaal verstehen die Andeutung auch so. Der Zankapfel Rüstungspolitik mit Saudi-Arabien kommt ebenfalls zur Sprache. Die Kanzlerin warnt vor deutschen Alleingängen.
Ansonsten gelten wir nämlich als moralisch überheblich, das kommt mir entgegen. Oder wir gelten als zu prinzipientreu oder wir gelten als kompromissunfähig.
Grüne und Linkspartei weisen diese Argumentation scharf zurück. Beide Fraktionen fordern zugleich, mehr für ein soziales Europa zu tun und für den Klimaschutz.
Barbara Schmidt-Matern berichtete. Familien mit kleinen Einkommen sollen bald mehrere hundert Euro jeden Monat zusätzlich in der Tasche haben. Das soll das sogenannte starke Familiengesetz erreichen, das heute im Bundestag verabschiedet wurde. Ein wesentliches Element ist der Kinderzuschlag. Den bekommen Familien, die so wenig verdienen, dass es nicht für alle Familienmitglieder reicht. Er soll jetzt neu geregelt werden. Und zwar so, dass auch etliche Alleinerziehende davon profitieren sollen. Deren Lage ist oft besonders prekär. Die Einzelheiten hat Kilian Pfeffer.
Arbeitsminister Heil wirkte fast ein wenig feierlich, als er heute Mittag im Bundestag ans Rednerpult trat. Hubertus Heil hat gemeinsam mit Familienministerin Giffey, auch SPD, das sogenannte starke Familiengesetz auf den Weg gebracht.
Ich weiß aus eigener familiärer Erfahrung, wie schwer es trotz aller Verbesserungen der Vergangenheit auch alleinerziehende Frauen und Männer in Deutschland haben. Und deshalb sage ich Ihnen, ist das für mich heute ein berührender Tag. Es ist höchste Zeit, dass wir mehr tun für alleinerziehende Mütter und Väter in Deutschland.
Nun wird zum Beispiel der Kinderzuschlag erhöht von 170 auf 185 Euro. Geringverdiener können den Kinderzuschlag zusätzlich zum Kindergeld bekommen. Auch bei dem sogenannten Schulstarterpaket gibt es mehr Geld. Die Summe steigt von 100 auf 150 Euro. Das Mittagessen in Kita und Schule ist nun kostenlos für Kinder, deren Eltern ein geringes Einkommen haben, und auch das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Und es gibt Zuschüsse für Nachhilfe. Doch Kritik kam von allen Oppositionsparteien. Es gebe zwar Verbesserungen, aber das reiche nicht aus. Es sei zum Beispiel viel zu bürokratisch, den Kinderzuschlag zu beantragen, meinen die Grünen. Das müsse so einfach sein wie die sogenannte Günstigerprüfung bei der Steuererklärung. Parteichefin Annalena Baerbock:
Wir alle legen die Hände in den Schoß und überlassen es dem Finanzamt zu prüfen, ob es für uns nun besser ist, Kindergeld zu beziehen oder von Kinderfreibeträgen zu profitieren. Nur den Alleinerziehenden, nur den Familien, die ohnehin schon genug zu tun haben, über die Runden zu kommen, geben sie weiterhin als Auftrag, sich durch zig Dokumente zu fühlen.
Die AfD forderte, den Mehrwertsteuersatz für Kinderprodukte von 19% auf 7% zu senken. So würde man alle Familien direkt entlasten. Martin Reichert:
Der hohe Mehrwertsteuersatz belastet Familien überproportional, denn gerade Familien auch mit geringem Einkommen decken fast ausschließlich ihre Grundbedürfnisse ab. Windeln, Schuhe, Bastelmaterial, Kleidung.
Ein weiterer Kritikpunkt: Zu wenige, die ein Anrecht auf die Leistungen hätten, würden sie tatsächlich auch beantragen. Nämlich bisher nur jeder Dritte. Das wissen auch Giffey und Heil. Franziska Giffey hat deswegen schon angekündigt, nachzubessern. Der Kinderzuschlag zum Beispiel soll künftig per Smartphone beantragt werden können.
Aus Berlin der Bericht von Kilian Pfeffer. Die Proteste gegen die Reform des Urheberrechts reißen nicht ab. Die Informationsplattform Wikipedia hat dagegen heute mit einer schwarzen Seite und einem entsprechenden Aufruf hingewiesen. Wer die freie Enzyklopädie heute nutzen wollte, bekam nur das zu sehen. David Zajons berichtet.
Für die Abschaltung haben sich die ehrenamtlichen Wikipedia-Autoren entschieden. Sie protestieren vor allem gegen sogenannte Upload-Filter, Computerprogramme, die vorher prüfen, ob ein Nutzer urheberrechtlich geschütztes Material hochlädt. Wikipedia fürchtet, dass sich die Urheberrechtspläne der EU nur mit Filtern umsetzen lassen. Die seien aber fehleranfällig und würden deshalb auch Beiträge blockieren, die eigentlich rechtlich einwandfrei sind. Die Bundesregierung denkt darüber nach, wie sie Upload-Filter verhindern kann. Die CDU schlägt vor, Deutschland solle die Filter bei der nationalen Umsetzung der EU-Richtlinie umgehen. Durch eine Regel, bei der Plattformen wie YouTube pauschal Lizenzgebühren an Urheber zahlen. Die SPD lehnt eine nationale Regel ab und will die europäische Richtlinie noch ändern. Der hatte die Bundesregierung auf EU-Ebene aber selbst zugestimmt. Für Samstag sind große Demonstrationen gegen Upload-Filter angekündigt.
Informationen von David Zajons. Die Ministerpräsidenten der Länder sind heute in Berlin zusammengekommen. Auf der Agenda standen mehrere Themen. Es ging um eine Liberalisierung privater Anbieter von Sportwetten, um die Zulassung von Hochschulen und die Entwicklung der Rundfunkgebühren. Der wichtigste Punkt allerdings drehte sich um den Haushalt 2020, den das Bundeskabinett in Berlin gestern verabschiedet hat. Er sieht Kürzungen vor bei den Mitteln für die Integration von Flüchtlingen. Alle 16 Länderchefs stimmten dagegen. Theo Gers berichtet.
Die Phalanx steht vor dem Gespräch der Länder mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz über die künftige Verteilung der Flüchtlingskosten. Die Länder lehnen Scholz' Kürzungsvorschläge ab. Mehr noch.
Das ist ein unseriöses Vorgehen des Bundesfinanzministers,
sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Morgen in der ARD. Und das nicht nur, weil Scholz die Zuschüsse des Bundes zu den Flüchtlingskosten von derzeit 4,7 Milliarden Euro auf 1,3 Milliarden zurückführen möchte. Aus Söders Sicht verwendet Scholz die hohen Rücklagen des Bundes, die offiziell auch Flüchtlingsrücklage heißt, nun, um den Bundeshaushalt auszugleichen. Stichwort schwarze Null.
Er entfernt das Geld, das eigentlich vorgesehen war für die Integration, und zwar länger, und verwendet es jetzt für alle möglichen anderen Haushaltslöcher. Das ist unseriös und geht zu Lasten nicht nur der Kommunen, sondern vor allem auch der Menschen.
So sehen es auch die anderen Länder. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff betont, Integration gebe es nicht zum Nulltarif. Für Stefan Weil, Niedersachsen, sind die Kürzungen ebenfalls nicht akzeptabel. Und Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher liefert im Deutschlandfunk die Begründung.
Wir haben eine gesamtstaatliche Aufgabe und da kann sich der Bund nicht von einem Jahr aufs andere in diesem Umfang zurückziehen.
Das wollen die Ministerpräsidenten Olaf Scholz heute klarmachen. Hintergrund des Ganzen ist, dass Ende dieses Jahres mehrere Regelungen auslaufen, mit denen der Bund die Länder und Kommunen seit 2015 unterstützt. Er übernimmt die Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge, er zahlt eine Integrationspauschale von 2,4 Milliarden Euro in diesem Jahr und eine 670 Euro Monatspauschale für Ausländer, die noch im Asylverfahren stecken. Scholz will, dass der Bund anstelle dieser Zahlungen eine Pauschale von 16.000 Euro pro Flüchtling übernimmt, die allerdings auf 5 Jahre gestreckt würde. Zu wenig, sagt dazu Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher.
Jeder, der Städte und Gemeinden kennt und weiß, dass die Integrationsaufwendungen nach wie vor sehr hoch sind, der kann, glaube ich, sehr gut verstehen, dass die Städte und Gemeinden das als nicht ausreichend empfinden werden.
Die Länder lassen auch Scholz' Argument nicht gelten, dass die Flüchtlingszahlen gesunken seien. Die gingen von knapp 750.000 im Jahr 2016 auf knapp 186.000 im letzten Jahr zurück. Aber die Integrationsaufgabe bleibe, so argumentieren die Länder. Und so warnt Markus Söder.
Durch den Entwurf des Bundes werden im nächsten Jahr die Kommunen, sind ja nicht die Länder, sind die Kommunen nahezu die Hälfte ihrer Integrationsmaßnahmen einstellen müssen. Schlicht und einfach einstellen, weil die Finanzsituation der Kommunen ist ja die schwierige. Nicht des Bundes, nicht zum Teil der Länder, der Kommunen. Und damit wird Deutschland im Punkto Integration einen echten Rückschritt machen.
In Schulen und Kindergärten werde aufgrund der geplanten Kürzungen keine Integration mehr stattfinden und die Asylberatung müsse eingestellt werden, so Markus Söder, der sich dann eine weitere Spitze gegen Scholz nicht verkneifen kann.
Dass ein SPD-Finanzminister bei der Integration den größten Kahlschlag macht seit Jahren, das ist schon überraschend.
Aus Berlin der Bericht von Theo Geers. Wenn Elder Statesmen hinzuverdienen, dann soll das künftig auf ihren Ehrensold angerechnet werden. Auch für Büros und Personal soll es strengere Regeln geben. Einzelheiten von Matthias Reiche.
Bundespräsidenten und Kanzler außer Dienst sollen künftig mit weniger Personal auskommen und sich auch bei ihren Reisekosten einschränken. So soll deutlicher unterschieden werden, ob der Betreffende im Auftrag der Bundesrepublik oder eher im eigenen Interesse mit Familienmitgliedern unterwegs ist. Auslöser der Überlegungen ist ein Bericht des Bundesrechnungshofes. Der hatte, nachdem 2012 Bundespräsident Christian Wulff nach nicht einmal 2 Jahren zurücktreten musste, die Versorgungsleistungen für ehemalige Kanzler und Bundespräsidenten geprüft. Vor allem deren Altersbezüge hatten immer wieder für Diskussionen gesorgt, wobei Ex-Kanzler, für die meiste Zeit das Abgeordnetengesetz gilt, ein weit geringeres Ruhegehalt als ehemalige Präsidenten beziehen. Kritik an dem Maßgabebeschluss kommt von den Grünen. Sie argumentieren, dass nur ein Gesetz die nötige Kontrolle der Regeln garantieren könne, während der nun angenommene Beschluss im Haushaltsausschuss mit einfacher Mehrheit auch sehr schnell wieder abgeschwächt oder ganz abgeräumt werden könnte.
Informationen von Matthias Reiche. Mehr Befugnisse für die Nachrichtendienste, zum Beispiel um WhatsApp-Nachrichten zu entschlüsseln. Das Bundesinnenministerium hat einen Gesetzentwurf erarbeitet, der das vorsieht. Die Chancen, für die Pläne umgesetzt zu werden, die stehen allerdings schlecht. Die SPD will wohl ihre Zustimmung verweigern. Die Begründung, nichts davon sei im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Panayotis Gavrilis erzählt, worum es genau geht.
Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts, so heißt der Gesetzentwurf, der deutschen Nachrichtendiensten mehr Befugnisse geben soll. Demnach soll der Verfassungsschutz zukünftig sogenannte Online-Durchsuchungen durchführen können. Es sei zwar mit den bisherigen Mitteln den Sicherheitsbehörden gelungen, so Bundesinnenminister Horst Seehofer, geplante Terroranschläge rechtzeitig zu verhindern, aber das reiche nicht aus, um auf der Höhe der Zeit zu sein, sagt Seehofer.
Wir brauchen noch mehr Befugnisse gegenüber den Technologien der Moderne. Wir können nicht beim Telefon und seiner Überwachung stehen bleiben.
Nach den Plänen des CSU-Politikers sollen Behörden in Zukunft Chats und Sprachnachrichten mitlesen und abhören können, die verschlüsselt versendet werden. Das heißt, der Verfassungsschutz soll in Zukunft einfacher und besser überwachen können, wenn mutmaßliche Terroristen oder Kriminelle über Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram mögliche Anschlagspläne besprechen.
Es finden viele dieser Dinge heute eben nicht mehr herkömmlich übers Telefon statt, sondern über das Handy, über ein Tablet, über ein Internet und so fort. Und Da brauchen wir die Möglichkeit, das genauso zu durchsuchen oder zu überwachen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, wie wir es beim Telefon in der Vergangenheit über Jahrzehnte auch hatten.
Horst Seehofer bezeichnet seinen Vorstoß als eine dringend notwendige Modernisierung der Sicherheitsbehörden. Dazu gehört auch, die Altersgrenze für Personen aufzuheben, die der Verfassungsschutz in seinen Dateien speichern darf. Aktuell liegt sie bei 14 Jahren. Das könnten Kinder sein, die in einem radikalisierten Umfeld aufwachsen und von extremistischen Eltern eingekapselt würden, so das Ministerium. Das ist verfassungsrechtlich hochproblematisch, kritisiert Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen Bundestagsfraktion.
Einfach Befugnisse pauschal jetzt auch auf Kinder zu erweitern, das hilft bei der Sicherheit erstmal herzlich wenig. Und deswegen ist auch das mehr ein Symbol, aber ein verfassungsrechtlich hochproblematisches.
Die Nachrichtendienste hätten bereits Informationen ohne Ende, fügt der Grünen-Politiker hinzu. Das habe auch der Fall Anis Amri gezeigt. Was fehle, sei ein vernünftiger Austausch zwischen den Behörden, so Konstantin von Notz. Seehofer betont indes, das Gesetzgebungsverfahren stehe noch ganz am Anfang und man werde sich auf dem Boden des Rechtsstaates bewegen. Aktuell liegt der Gesetzentwurf in den Ressorts anderer Ministerien zur Abstimmung. Vom Koalitionspartner SPD gibt es zu diesem Thema bislang keine Statements.
Panayotis Gavrilis berichtete. Keinen leichten Stand hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen seit einiger Zeit. Zu dem Dilemma um massive Mängel bei der Ausrüstung der Bundeswehr kam zuletzt die Berateraffäre. Das Ministerium hat riesige Summen für Berater ausgegeben. Auch dabei, wie die Verträge vergeben wurden, ist fraglich, ob die vorgegebenen Regeln eingehalten wurden. Das alles hat zu einem Untersuchungsausschuss geführt und der hat heute zum ersten Mal öffentlich getagt. Markus Pindur hat die Sitzung verfolgt.
Der Obmann der CDU-CSU-Fraktion im Untersuchungsausschuss Ingo Gedichens stellte sich vor Beginn der Sitzung schützend vor Verteidigungsministerin von der Leyen.
Für uns als CDU-CSU ist es wichtig, dass das Ministerium unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe gehandelt hat und die Fachaufsicht verbessert hat und das Justiziariat gestärkt hat.
Die erste Aussage vor dem Untersuchungsausschuss machte Generalleutnant Ludwig Leinhoß. Er war nicht als Zeuge geladen, sondern er sollte als Sachverständiger Auskunft über Beratungsleistungen, besonders im Bereich der IT-Technologie, geben. Denn Leinhoß ist zuständig für den Organisationsbereich Cyber- und Informationsraum bei der Bundeswehr. Also für einen Bereich, in dem die Notwendigkeit für externe Beratung besonders einleuchtend ist, was wiederum der Union entgegenkommt. Der Aufbau der Cyberkräfte der Bundeswehr sei die größte Veränderung seit der Gründung. Gleichzeitig müsse der digitale Umbau bei laufendem Betrieb geschehen. Bei relativ langen Ausbildungszeiten des eigenen Personals, bei einem Offizier im Schnitt 5 Jahre, und bei der Schnelligkeit der Innovationszyklen in der IT-Branche sei man deswegen auf externe Unterstützung angewiesen. Das bezweifelte auch kein Mitglied des Untersuchungsausschusses, dessen Gegenstand nicht die Notwendigkeit von Beraterverträgen ist, sondern die Art und Weise, wie diese in der Vergangenheit vergeben wurden. So die FDP-Abgeordnete Strack-Zimmermann.
Was ist an der Ausschreibung vorbeigelaufen? Es ist sehr wichtig zu wissen, wer kannte wen, warum gab es Aufträge an dem normalen Weg vorbei. All das werden wir klären und das soll auch ein Zeichen sein an alle, die beratend hier in den Ministerien sind. Beratung kann gut sein, sich warm und bequem im Ministerium machen, kommt mit uns nicht in Frage und deswegen werden wir der Sache jetzt auf den Grund gehen.
Die zuständige Abteilungsleiterin im Bundesrechnungshof, Thea Dilger, machte mit ihrer Aussage den Ausschussmitgliedern noch einmal klar, wie dringlich dies ist. Im Prüfungszeitraum 2016 bis 2018 sei die Fehlerquote bei der Beantragung und Unterstützung enorm gewesen. 55% der Anträge seien ungenügend oder gar nicht begründet worden. Bei 75% habe keine Wirtschaftlichkeitsprüfung vorgelegen, also keine Untersuchung, ob die jeweiligen Leistungen auch selbst oder billiger erbracht werden konnten. Und 30% der Beraterverträge sei freihändig vergeben worden ohne Ausschreibung. Damit, so die Zeugin, sei teilweise deutlich das Vergaberecht verletzt worden. Die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr und dem Verteidigungsministerium bei der Aufklärung sei jedoch in keiner Weise zu beanstanden gewesen. Das Verteidigungsministerium hatte Verstöße im Vergabeverfahren bereits im Herbst vergangenen Jahres gegenüber dem Bundesrechnungshof eingestanden. Doch nach wie vor steht der Verdacht im Raum, dass zumindest in einzelnen Fällen persönliche Günstlingswirtschaft im Spiel gewesen sein soll.
Der Beitrag von Markus Pindur. In Afghanistan wird gerade das Neujahrsfest gefeiert. In der Hauptstadt Kabul wurden die Feste überschattet von mehreren Explosionen mit Toten und Verletzten. Unterdessen beschlossen die Abgeordneten im Bundestag in Berlin heute die Verlängerung des Mandats für den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Klaus Remme berichtet.
Wie lange bleiben die Amerikaner? Wie groß sind die Chancen auf eine politische Lösung? Das sind zwei entscheidende Fragen im Umfeld der heutigen Afghanistan-Entscheidung im Bundestag. Aus Sicht der Bundesregierung wäre es gerade jetzt falsch, den Auslandseinsatz der Bundeswehr zu beenden. Hier der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion, Johann Wadephul.
Gerade in dieser Situation, wo es ein Interesse vieler gibt, zu einer Einigung zu kommen, wo Pakistan auch beteiligt wird und vielleicht auch seinen Teil der Verantwortung besser erkennt als noch vor einiger Zeit. Gerade in dieser Situation, wenn es eine Chance zu einer friedlichen Einigung gibt, muss Deutschland standhaft bleiben, muss Deutschland kalkulierbar sein. Und gerade in dieser Situation dürfen wir unseren militärischen Einsatz dort nicht in Frage stellen.
Auch die SPD ist nach wie vor weitgehend geschlossen davon überzeugt, dass die Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte durch Bundeswehrsoldaten auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden sollte. Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Fritz Felgentreu, verwies auf die Erfolge der vergangenen Jahre. Die gestiegene Lebenserwartung, die gesunkene Kindersterblichkeit, der bessere Zugang zu sauberem Wasser, Frauenrechte und Meinungsfreiheit. Felgentreu machte eine wichtige Einschränkung.
Wenn die USA sich einseitig aus Afghanistan zurückziehen, dann kann die Bundeswehr nicht bleiben. Schon aus Sicherheitsgründen wäre eine Fortsetzung des Einsatzes nicht zu verantworten. Auch ein einseitiger Teilabzug der US-Streitkräfte kann dieselbe Konsequenz haben. Die Bundeswehr kann die Lücken nicht füllen, die ein solcher Abzug reißen würde. Zudem wäre eine solche einseitige Entscheidung eine Verletzung aller Grundsätze der NATO.
Heftigster Widerspruch kam aus den Reihen der AfD. Deutschlands Sicherheit werde nicht, wie oft behauptet, auch am Hindukusch verteidigt, sagte Jens Kästner und weiter.
Wir müssen nicht darauf warten, dass die USA ihre Truppen abziehen oder deutlich reduzieren. Dieser Einsatz ist gescheitert und war es schon, als der erste deutsche Soldat dieses Land betreten hat, was einer inkompetenten militärischen Führung geschuldet war und auch immer noch ist.
Ähnlich fundamental das Urteil von Tobias Pflüger, Linksfraktion.
Nach 17 Jahren Krieg wird es höchste Zeit, diesen historischen Irrweg zu verlassen und den Aufbau ziviler Strukturen eine Chance zu geben.
Differenzierter das Bild bei FDP und Grünen. Die Liberalen hatten dem Einsatz im vergangenen Jahr noch geschlossen zugestimmt. Heute gaben 11 Liberale, darunter Parteivize Wolfgang Kubicki und Generalsekretärin Nicola Beer, eine persönliche Erklärung ab. Sie wollten dem Mandat ohne klare Abzugsperspektive nicht zustimmen. Mehrheitlich unterstützte die FDP das Mandat. Gleichzeitig wurde beantragt, den Einsatz unabhängig zu bewerten und Pläne für den Fall eines amerikanischen Abzugs zu entwickeln. Für die Grünen sprach Omid Nuripur. Schon vor einem Jahr hatte sich die Hälfte der Fraktion gegen eine Fortführung des Einsatzes ausgesprochen. Nuripur kritisierte die Politik der Bundesregierung, forderte offiziellen Einspruch gegen den politischen Kurs Washingtons, erklärte die Haltung seiner Fraktion zum Mandat, aber mit keinem Wort. In namentlicher Abstimmung wurde der Einsatz dann um weitere 12 Monate verlängert. 440 Abgeordnete stimmten dafür, 202 dagegen. Es gab 28 Enthaltungen.
Klaus Remme berichtete. Das irakische Mossul war über Jahre eine Hochburg der Terrormiliz Islamischer Staat. Mittlerweile ist die Stadt befreit. Nun erschüttert ein Fährunglück auf dem Tigris mit mindestens 71 Toten die Menschen. Sabine Rossi berichtet.
Die Zahl der Toten steigt innerhalb von Minuten. Die meisten Opfer sind Frauen und Kinder. Sie konnten nicht schwimmen, sagt der Leiter des Zivilschutzes in Mossul. Eigentlich wollten sie den Muttertag, der heute in der arabischen Welt begangen wird, und das bevorstehende kurdische Neujahrsfest Nehruz mit einem Ausflug feiern. Ihr Ziel? Eine beliebte Insel mitten im Fluss Tigris. Wie viele Menschen genau auf der überfüllten Fähre waren, ist unklar. Reporter vor Ort berichten von 150 Menschen oder mehr. Ausgelegt war das Boot für 50 Personen. Auf dem Video, das schon kurz nach dem Unglück im Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht wurde, sind Körper zu sehen, die die schnelle Strömung mitreißt. Mossul, das erst 2017 von der Terrororganisation IS befreit wurde, ist eine konservative Region. Oft lernen nur die Männer schwimmen, Frauen und Mädchen nicht.
Sabine Rossi mit den letzten Informationen in dieser Sendung, Informationen am Abend. Ich verweise Sie noch auf unsere Kommentare um 19.05 Uhr. Ein Thema ist dann Merkels Regierungserklärung, unter anderem zum Brexit. Am Mikrofon dieser Sendung war Christiane Kess. Vielen Dank für Ihr Interesse.